Also ich habe exakt ein Jahr Budget für Veränderungen, also dauert diese Veränderung auch ein Jahr, selbst wenn es eigentlich länger dauern müsste oder selbst wenn es kürzer gehen würde. Warum nicht? Also du möchtest, dass die Leute nicht mehr aufspringen und als allererstes sagen, ich bin immer dagegen. Ja, dann kann man sagen, okay, dann lass uns doch mal herausfinden, was denn das System ist, das dieses Verhalten erzeugt hat.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Warst du selbst eigentlich auch schon mal veränderungsmüde?
Ja, also tatsächlich, ich meine, das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt schon sehr, sehr lange, aber ich habe direkt nach der Universität tatsächlich auch mal ganz andere Positionen inne gehabt, habe für 1,5 Jahre in der Behörde gearbeitet und ein paar kleinere Positionen in Agenturen und sonst wo. Und da gab es auch Sachen, wo ich damals auch alleine aus fehlender Systemsicht immer wieder gesagt habe, es kommen ja ständig neue Vorgaben. Und gerade die Beispiele, die wir vorhin hatten, ja, seien es neue Tools. Ja, warum denn das jetzt schon wieder? Wir hatten gerade das Bildbearbeitungstool, das war so im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, warum muss es jetzt auf einmal das andere sein? Ja, oder ich kann mich erinnern, als ich eben in dieser Behörde war, da ist das Referat, in dem ich war, mehrfach umgezogen, weil man versucht hat, so Tetris mit Büroplätzen zu spielen, um möglichst viele Leute in diesem Gebäudekomplex unterzubringen. Und auch so zu Leute jetzt, ja. Zum dritten, vierten Mal innerhalb eines Jahres wechseln wir jetzt das Stockwerk oder das Gebäude. Also rückwirkend gesehen, war ich damals vermutlich einer der Leute, vor denen ich mich jetzt heute von der anderen Seite hinstellen würde, um ihnen zu erklären, warum das doch Sinn macht. Aber ganz klar, so aus der Situation damals heraus habe ich gedacht, was für ein sinnloser Quatsch. Ja, eindeutig.
Obwohl ich bei dir jetzt auch rausgehört hätte oder habe, dass es dir da ähnlich geht wie mir, dass wenn eine Veränderung für dich nicht so einen richtigen Sinn macht, dass es dann schwerfällt, eben mitzugehen. Und die Sinnhaftigkeit, ne, bei 5-mal umziehen, dann fragt man sich ja irgendwann, ist der Umzug nicht teurer als jetzt wirklich
Ja,
die
klar.
Platzeinsparung oder nicht? Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Und gleichzeitig, Tim und ich haben mal so eine schöne Folge gemacht, wie gehen wir mit Veränderungen um? Ist natürlich auch immer schwierig, wenn man verändert wird, ohne dass man da irgendwie ein Zutun hat.
Ja, einmal das und vermutlich für mich damals im Rückblick auch schlimm, den Grund nicht erklärt zu bekommen. Ja, also wenn mir jemand gesagt hätte, warum denn das notwendig gewesen ist, ständig hin und her, da hätte ich es vermutlich ganz anders aufgenommen, als wenn jetzt mal, ich weiß gar nicht mal mit welcher Formulierung, ist jetzt schon lange her, aber jemand gesagt hätte, ja, ist nicht dein Problem, mach einfach. Ja, ich bin mir sicher, da werde ich auch sehr stark Reaktanz gezeigt haben an einer oder anderen Stelle. Und ja, auch da, glaube ich, extrem menschlich, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass du am Ende mit umgezogen bist in das andere Büro dann, oder?
Natürlich, natürlich. Also das ist ja der Punkt. Ich war auf der untersten Hierarchieebene.
Ja.
Ja, also das ist nicht so, als hätte ich die Entscheidung gehabt.
Was hat dir denn geholfen, da am Ende mitzugehen? Ich meine, du hättest ja auch andere Optionen dann wählen können, ne?
Also ich habe natürlich am Ende die Option gewählt, meinen Beruf in eine andere Richtung gehen zu lassen. Ja, ich hätte mit dem Anfang natürlich auch eine Behördenkarriere anstreben können. Und würde dann möglicherweise heute nicht in Bonn-Friesdorf im Büro meiner von mir selbst geführten Unternehmensberatung sitzen, sondern in Bonn am Bundeskanzlerplatz in einem der dort noch sitzenden Ministerien und Bundesämter. Wäre eine Möglichkeit gewesen, die hätte kommen können. Und dass ich diese Art von Dingen, die mir von außen damals aufgedrückt worden sind, nicht mochte, hat mit Sicherheit als Reaktion meinen Lebenslauf nicht unwesentlich zur Folge gehabt. Vielleicht noch in diesem konkreten Fall mit dem Umzug muss man auch sagen, es war zwar nervig, aber jetzt auch nicht so dramatisch, ja. Also es waren dieselben Leute, die mit mir nachher im selben Büro saßen, oder natürlich nicht, dieselben Leute, die nachher mit mir im anderen Büro saßen, so ist es richtig. Und das hat natürlich schon ganz viel kompensiert. Aber einfach so unnötige Sachen, wo man eben sagt, mal, wir karren jetzt alles mit diesem Rollwagen rüber. Und ich finde nachher meine Akten nicht mehr, weil irgendjemand sie an der falschen Stelle abgestellt hat. Und das nervt mich dann, bis sie ein Vierteljahr später irgendwo auftauchen. Wo man auch sagt, ja, First World Problems. Aber natürlich Sachen, die damals hochgradig ärgerlich waren.
War das dann auch der ausschlaggebende Punkt für dich, zu sagen, ich möchte gerne Veränderungsprozesse anders gestalten? Also war das der Schritt, zu sagen, ich werde genau in die Rolle reingehen, die mich quasi verändert hat und will das anders tun?
Ist mit Sicherheit ein Teilgrund gewesen. Ja, auf der anderen Seite, es ist ja niemals alles schwarz und weiß. Ich habe damals dort eine Position gehabt, in der man es mir an anderen Stellen auch selber ermöglicht hat, viel zu verändern. Ja, also da gab es damals auch, obwohl es schon natürlich behördenmäßig etwas starr war, ganz viele Initiativen, diese hierarchischen Silos und Hierarchien aufzubrechen. Und irgendjemand hat mal gesagt, ja, also wenn du eben auf derselben Hierarchieebene, du als einfacher Mensch aus Referat X aus Abteilung Y mit dem einfachen Menschen aus Referat A aus Abteilung B reden möchtest, dann brauchst du nicht den Referatsleiter fragen, damit der den Abteilungsleiter fragt, damit der den anderen Abteilungsleiter sagt, dass der seinem Referatsleiter sagen soll, dass der dem anderen Menschen das sagt, sondern geh einfach darüber und sprich mit dem anderen Menschen. Ja, und da habe ich an einigen Stellen zu den ersten gehört, die das gemacht haben. Und da waren auch die anderen ganz erstaunt, wie, warum kommst du denn jetzt zu mir? Müsstest du jetzt nicht mit meinem Chef? Und auch mal zu sehen, dass das unglaubliche Effekte hat, hat dann ganz sicher auch Auswirkungen auf meinen weiteren Berufsweg gehabt. Aber das ist dann natürlich ab von Change Fatigue, sondern das wäre dann eher bei mir so das Gegenteil, dass ich da diese Art der möglichen Veränderung eher willkommen geheißen habe. Vermutlich, also von beidem etwas, aber einen Teileinfluss wird es gehabt haben, ganz klar.
Okay, wenn du sagst, einen Teileinfluss wird es gehabt haben, wofür stehst du morgens auf? Also was treibt dich an? Was ist so dein Wofür?
Tatsächlich würde ich, also irritierenderweise, ich habe diese Frage diese Woche schon mal gestellt bekommen und habe sie beim ersten Mal vermutlich leicht größenwahnsinnig mit Weltverbesserung beantwortet, was vermutlich ein kleines bisschen erklärungsbedürftig ist. Eben dadurch, dass ich ja anders als jemand in einer Festanstellung in irgendeinem Unternehmen als Externer mal punktuell hier bin, eine Zeit lang dort dabei bin, vielleicht dort eine Schulung halte oder dort auch sogar nur einen Beratungsauftrag im engeren Sinn habe, also in dem Sinn, dass ich mich daneben stelle und sage, ich würde das anders machen, ist es nicht so, dass ich so einen Gegenstand habe, wo ich sage, okay, das mache ich über einen längeren Zeitraum besonders schön durch wie auch immer geartete Veränderungen, sondern ich sorge eher in der Breite dafür, dass andere Leute selbst Veränderungen besser hinbekommen. Ja, und das ist ja schon eher Richtung Weltverbesserung als ich werde, keine Ahnung, der beste Koch oder der beste Rennfahrer oder was auch immer, was ich ja durch permanente Veränderungen an mir und meinem Arbeitsgegenstand auch bewirken könnte.
Jedenfalls sehr altruistisch, finde ich.
Ja, und es macht Freude.
Schön, ne? Ich
Also
finde,
zumindest mir, ja.
also ich glaube, da gibt es Studien zu, dass Random Acts of Kindness oder generell, dass jemandem was Gutes tun, dass das glücklich macht. Mich macht das auch immer sehr glücklich und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Klar, also das ist ja auch eine Art von Feedback, die man zurückbekommt, die einen dann auch freut. Ja, wenn es jetzt sowohl im einfachen Fall heißt, okay, du hast mir geholfen, eben welche Veränderung auch immer zu meistern, oder jetzt beim Thema, wegen dem wir jetzt zusammensitzen, auch zu sagen, oh, du hast mir geholfen, mit Veränderungen besser klarzukommen oder auch nur Veränderungen weniger schlimm zu finden. Indem es in Kontexte eingeordnet wird, indem ich Kompensationsmechanismen entwickeln konnte, das gehört ja auch dazu. Und das ist sicher auch ein ganz wesentlicher Teil.
Wenn du jetzt so zurückblickst über die ganzen Change-Vorhaben, die du so begleiten durftest bisher in deinem beruflichen Leben, was würdest du beim nächsten Change-Prozess anders machen? Also was waren so Dinge, wo du sagst, wow, das ging irgendwie gar nicht in die richtige Richtung? Oder das war was, was ich beim nächsten Mal vielleicht besser nicht mehr machen sollte?
Das würde natürlich jetzt eine lange Liste werden. Aber vielleicht zum einen, was wir gerade schon hatten, vorher mal gucken, was ist bisher passiert, um aus der Vergangenheit zu lernen, bevor ich die Zukunft verändern will. Auf einer größeren Ebene, vielleicht etwas schon fast Administratives. Dadurch, dass ich eben viel in Konzernen unterwegs bin, sehe ich als ein ganz großes Problem, dass extrem viele dieser Change-Programme sich in ihrer Dauer an Budgetierungszeiträumen ausrichten. Ja, also ich habe exakt ein Jahr Budget für Veränderungen, also dauert diese Veränderung auch ein Jahr, selbst wenn es eigentlich länger dauern müsste oder selbst wenn es kürzer gehen würde. Ja, und ich würde sagen, so eine Sache, mit der man sicher unglaublich viel Gutes tun könnte, wäre einen Weg zu finden, diese Zeiträume der Budgetierung und der Veränderung voneinander zu entkoppeln. Ja, also ich glaube, da würden einem wirklich, wirklich viele Leute in Deutschland und im Rest der Welt sehr dankbar sein.
Darüber hinaus, wenn du sagst, die Liste ist sehr lang, was waren so deine Top 3, wenn du sagst, das sind so, na, also dieses Administrative habe ich das verstanden, Budgetierung und die Dauer entkoppeln. Was sind noch so, wenn du jetzt so Top 3 zurückdenkst, die drei schwerwiegendsten Dinge, die du in Zukunft nicht mehr
Also,
machen würdest?
ich glaube, was etwas ist, was man sehr klar auch als falsch eigentlich erkennen kann, jetzt in meinem Kontext, da geht es viel um Agilität, ist agil auf eine nicht agile Art und Weise einführen. Ja, also den Wasserfall langfrist geplanten Big Bang Release zu machen. Denn ganz vieles von dem, was ich von Leuten mitbekomme, oh, bitte nicht schon wieder, ist eben, weil die genau so eine Erfahrung schon zwei, dreimal gemacht haben. Ja, das ist eben, das geht auch wieder in diese verschiedenen Bereiche der Veränderungsmüdigkeit rein. Zum einen dieses Kognitive, also je mehr ich auf einen Haufen packe, desto schwerer kann ich es in meinem Gehirn verarbeiten. Und zum anderen, je mehr ich in diese Big Bang Change Releases reinpacke, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht und dass ich eben so eine Aneinanderreihung von Negativerlebnissen bei Leuten erzeuge. Und wenn ich es umgekehrt mache, ja, also diese ganz klassischen Sachen, die eigentlich aus so Ecken wie DevOps oder sonst was kommen, Limit the Blast Radius, also sorgt dafür, dass die Gegenden, in denen Änderungen unmittelbar spürbar werden, ein bisschen kleiner sind. Das ist natürlich, das hilft, ja. Also ich mache kleinere Veränderungspakete. Die Leute können besser damit umgehen. Es ist einfacher, Inspect and Adapt zu machen. Und so weiter und so weiter. Ja, also, und ich gestehe, ich war auch schon mal an großen Veränderungs-Big Bangs beteiligt, was dann deine Frage wieder so dahingehend beantwortet. Ich möchte glauben, dass ich es in Zukunft nicht nochmal machen werde. Und ich hoffe sehr, dass man mich darauf aufmerksam macht, wenn ich es aus Versehen doch wieder tue. Vielleicht noch als einen Punkt, der mir noch in den Kopf kommt, wobei ich hoffe, dass ich es nicht tue, systemische Probleme versuchen auf einer persönlichen Ebene zu lösen. Ja, also ich habe was auch immer da für ein Konstrukt mit zig Abhängigkeiten untereinander, wo irgendwas nicht zu Ende durchdacht oder zu schnell gewollt ist. Und wenn es nicht klappt, zu Leuten hingehen und sagen, du hast das falsche Mindset. Ist hochgradig schwierig. Und auch da im Einzelfall, sobald man im Detail drin steckt, gar nicht immer so einfach zu identifizieren, rutsche ich da gerade vielleicht sogar aus Versehen rein. Weil über diesen Wunsch, Sachen, von denen man sagt, die sind ja gut, sie besser zu erklären, ist man ja viel schneller, als man denkt, in der Situation, in der man vom anderen auch als genau auf diese Art und Weise übergriffig wahrgenommen wird. Aber definitiv etwas, wo man immer gucken sollte. Habe ich sowas schon mal gemacht? Und wenn ja, sollte ich es nicht vielleicht ab jetzt lassen?
Also in den Fällen dann mehr auf die Regeln gucken, die zu dem Verhalten führen und nicht so sehr aufs Individuum.
Genau. Ja, also in den großen Kontexten, Wissensarbeit, Kreativarbeit und so weiter, da geht es ja nur noch sehr selten um wirklich den einzelnen Menschen, der da in, jetzt mal überspitzt gesagt, seinem Studio alleine sitzt und die genialen Ideen ausheckt, sondern das ist ja fast immer nicht nur Teamarbeit, sondern sogar Arbeit, an der mehrere Teams in Summe beteiligt sind und gemeinsam interagieren. Und das kann ich ja nur noch als System sehen und nicht mehr als Einzelpersonending.
Wenn du jetzt daran denkst, dass quasi ja man Systeme verändert und du erlebst, dass ein Auftraggeber quasi denkt, es wären Individuen, die du verändern würdest, so nach dem Motto, mach die mal ganz bitte. Wie gehst du damit um?
Indem ich versuche zu erklären, dass eben das Individuum durch das System sein Verhalten überhaupt als Reaktion entwickelt. Ja, und also ich kann ja erstmal sagen, okay, ich möchte, dass sich diese Leute da anders verhalten und vielleicht ist das aus Sicht dessen, der das möchte, jetzt einfach nur aus dessen Blickwinkel gesehen, sogar irgendwie nachvollziehbar. Ja, und da kann ich sagen, okay, Warum nicht? Also du möchtest, dass die Leute nicht mehr aufspringen und als allererste sagen, ich bin immer dagegen. Ja, dann kann man sagen, okay, dann lass uns doch mal herausfinden, was denn das System ist, das dieses Verhalten erzeugt hat. Und wenn du das Verhalten ändern möchtest, indem du das System, nein, wenn du das Verhalten verändern kannst, so ist es ja, indem du das System veränderst, warum solltest du das dann nicht wollen? Ja, und über den Umweg kriegt man ja jeden Menschen eigentlich, wenn man mit ihm rational reden kann, dahin zu sagen, okay, also wenn das die Stellschraube ist, dann drehe ich auch an der und habe dann natürlich auch die größere Wirkung.
Ich überlege gerade, was mir noch so einfällt an Fragen. Aber ich glaube, ich hab eigentlich schon ganz gutes Verständnis davon mittlerweile. Von Change Fatigue und Veränderungsmüdigkeit, organisatorischer Veränderungsmüdigkeit.
Genau, also wenn man sie ins Private überträgt, da kommt man natürlich nochmal in ganz andere und ganz große Dimensionen. Wobei ich glaube, zumindest bei dem, was ich glaube, sagen zu können, ja, da ist die viel weniger verbreitet, weil ja in den meisten Fällen die Leute im Privaten sehr viel selbstbestimmter sind als im beruflichen Umfeld. Ja, also man kommt da vermutlich in so Fälle rein, was weiß ich, Change Fatigue bei Kindergarten- und Grundschulkindern. Aber das wäre dann nochmal ein ganz großes, ein eigenes Thema. Weil in dem Moment, in dem, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, sich das Kind hinstellt und sagt, jedes Jahr in der Schule was Neues lernen, muss denn das sein? Dann würde ich sagen, ja, vielleicht doch.
Also, wo ich es tatsächlich erlebe, auch gerade, ist, wenn Klassen oder Gruppen neu zusammengesetzt werden. Also, dass da sowohl Kinder, aber fast auch noch mehr die Eltern tatsächlich großen Widerstand leisten oder sehr fragen, warum, wieso, weshalb. Gleichzeitig ist natürlich oft die Antwort, weil das organisatorisch für die jeweilige Institution praktischer ist oder vorteilhaft ist.
Naja, klar. Aber das ist ja schon wieder dieses nicht mehr Privatleben Selbstbestimmte, sondern da greift ja schon wieder irgendjemand von außen aus Organisationssicht drauf ein. Und ob das jetzt die Aufteilung einer Schulklasse in zwei ist, weil sie zu groß geworden ist, oder einfach so eine komplette Neuzusammenwürfelung beim Übergang von, was auch immer, Grundschule zu Realschule, oder jetzt im beruflichen Kontext Abteilungsneuzuschnitte oder Unternehmensfusionen und alles Mögliche, natürlich, da kommst du dann wieder an einen Punkt, wo viele sagen, warum denn jetzt und warum denn ich? Wo ich dann aber zumindest im beruflichen Kontext beim Punkt von vorhin bin und sage, also wenn es da einen nachvollziehbaren Grund gibt, dann sollte man den auch immer erklären können. Und wenn das ein bekloppter Grund ist, dann sollte man den hinterfragen können. Also ich habe auch schon mit Managern zusammengearbeitet, die gesagt haben, wir dürfen nicht zulassen, dass jemand länger als 2 Jahre am Stück in derselben Organisationseinheit unverändert bleibt, weil dann rosten die Denkmuster ein. Und da habe ich auch gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber es gibt ja diese Einstellung. Ich überlege gerade, es gibt sogar irgendeinen Namen dafür. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber das wäre dann so ein Denkmuster, wo ich sage, also ich ahne, wo es herkommt, aber ich hätte zumindest Bedenken dabei, das einfach so auszurollen.
Felix, da kann ich allerdings sagen, das habe ich auch, wenn ich in gewissen Berufsbildern bin. Also bei agilen Coaches, bei Scrum Mastern, bei Menschen, die eine Metaposition einnehmen sollen von der Rolle her, ne? Da habe ich tatsächlich eine ähnliche Idee, dass das toxisch sein kann, wenn man sich dann zu lange da aufhält, weil man einfach dann im System ist und nicht mehr das System beobachten kann. Aber ansonsten bin ich da völlig bei dir.
Ja, klar. Und ich meine, das wäre jetzt nochmal ein wunderbares Eigenthema, was auch ganz wunderliche Blüten treiben kann. Veränderungsmüdigkeit bei Veränderungsbegleitern, wenn wir es so nennen wollen. Ja, denn es gibt ja auch den einen oder anderen Mensch, der als Agile Coach oder Scrum Master irgendwann gesagt hat, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich schön. Und ich will gar nicht mehr die große Veränderung haben. Ja, also ich habe irgendwo meine Position in irgendeiner Organisationseinheit gefunden, wo ich ungefähr weiß, mit wem ich wie umgehen kann, wen ich wie begleiten kann, wo ich um Widerstände rumrum kann und alles soll doch so bleiben, wie es ist. Und dann jemanden zu haben, der aus einer Position oben drüber kommt und sagt, das hast du wirklich gut gemacht, wie du dich da mit den Leuten arrangiert hast und das funktioniert auch total toll und wir glauben auch, du bist der Beste, aber weil du der Beste bist, packen wir dich jetzt woanders hin, wo es ganz furchtbar ist, weil da soll es auch gut werden. Da kann ich auch sagen, ja. Ich ahne dann natürlich auch, dass das nicht gleich gut bei jedem ankommt. Und wenn dann noch die Situation ist, und das ist ja etwas, was ich auch schon mal erlebt habe, dass das irgendwann sogar in so eine Art Feuerwehrmodus wechselt und man gefühlt im Quartals- oder irgendwas Rhythmus immer dahin versetzt wird, wo es gerade brennt, kann das ja auch etwas sein, wo ich dann in dieser Veränderungsbegleitungsrolle sage, okay, kann ich nicht irgendwo mal etwas länger bleiben? Ja, und mich langfristig etablieren, einrichten und so weiter. Wäre nochmal ein ganz spannendes Eigenthema, wo man sicher auch nochmal ganz tief rein könnte.
Ja, das ist spannend, das stimmt.
Hat ja auch gewisse Vorteile. So, also ich überlege gerade so Richtung Stabilität, ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, so zum Beispiel so Gewohnheiten oder Rituale, die ich so jeden Tag habe. Also wenn ich mir jetzt jeden Tag neu überlegen müsste, wie ich meinen Tag gestalte, ne, also wirklich im kleinsten Detail, ne, also was mache ich morgens nach dem Aufstehen, und wenn ich das jedes Mal alles neu durchdenken müsste, wäre mein Hirn ja unglaublich beschäftigt, ne? Also ich glaube, das hat ja auch viel entlastende Elemente, so Rituale zu haben oder beständige Elemente im Ablauf zu haben.
Ja, klar, definitiv. Und da kommen wir wieder an diese ganz großen Parallelen zu Veränderungen mit Menschen, zu Veränderungen an Systemen. Also ich kann in der agilen Softwareentwicklung besonders gut, besonders schnell reagieren, wenn ich besonders viele Sachen gleichbleibend automatisiert habe. Ja, releasen, testen, monitoren, vielleicht sogar dokumentieren. Definitiv. Ja. Das heißt, und das kann ich eben nur, wenn das, was ich da wegautomatisiere, stabil ist. Ja, das heißt, so der Trade-off, an der einen Seite Stabilität, um an der anderen Seite Flexibilität zu haben, den kriege ich mit Sicherheit im Privaten genauso hin. Ja, also wenn ich gerade privat im wilden Scheidungskrieg bin, eine Teenager-Tochter in der Pubertät habe und einen wilden Nachbarschaftsstreit mit jemandem, der mir heimlich die Luft nachts aus dem Reifen lässt, dann wird mich das mit Sicherheit eines Großteils meiner Energie berauben, die ich tagsüber für Veränderungen im beruflichen Umfeld gut einsetzen könnte. Auf der anderen Seite in dieser Extremvariation sicher auch ein sehr gutes Training
Resilienz.
für Resilienz, ja.
Ja.
Definitiv.
Wenn wir jetzt an Veränderungen denken und an Veränderungsfatigue auch, erlebe ich ganz häufig Leute, die dann irgendwie so eine Strategie entwickeln. Hast du schon häufig Strategien dabei entdeckt, wo du sagen würdest, also ich habe oft erlebt, dass die Menschen dann so reagieren oder so reagieren?
Ja, klar. Also, und da merkt man dann eben auch, dass Systeme, wenn man so will, interaktiv sind, weil über die Zeit trainieren Leute natürlich Mechanismen ein, um an Sachen vorbeizukommen, die sie für unangenehm, die für sie unangenehm sind. Ja, und die können ganz unterschiedlich sein. Also das eine ist so der geringstmögliche Aufwand, um möglichst viel Veränderung vermeiden zu können. Ja, also es gibt ja den recht legendären Professor Kruse aus Bremen im Change Management, der es mal so schön Bend and Wait genannt hat. Ja, also wie der Schilf am Strand, wenn der Wind weht, biegt es sich zurück, und wenn der Wind aufhört, richtet es sich wieder auf und war genauso wie vorher. Ja, und das ist sicher ein ganz häufiges Verhaltensmuster, was aber aus so einer Zweckrationalität heraus nachvollziehbar ist. Ja, also ich kann mich erinnern, in einem Einsatz gab es mal einen Herrn, der war erkennbar extrem passiv und zögerlich gegenüber allem. Und irgendwann hat er auf einmal angefangen, sich zu engagieren, mitzumachen, beizutragen und ähnliches. Und habe ich auch gefragt, finde ich jetzt spannend, ja? Also ich bin total begeistert. Magst du mir erklären, woher der Sinneswandel kommt? Der hat gemeint, ja, das ist eigentlich recht einfach. Wenn irgendwas Neues kommt, warte ich immer ein Jahr lang ab, ob es sich hält. Und erst dann weiß sie, es lohnt sich zu investieren. Und da war eben gerade dieses eine Jahr vorbei. Ja, ich auch sage, ja, das ist durchaus spannend. Und selbst wenn jetzt diese genaue Fixierung auf ein Jahr mit Sicherheit schon speziell ist, und nicht so häufig wieder zu treffen. Ich glaube, grundlegend das Phänomen hast du ganz oft, dass Leute sagen, ja, warten wir mal ab und gucken wir mal, ob es überhaupt passiert und ob es überhaupt funktioniert. Und gerade wenn man berechtigt oder unberechtigt das Gefühl hat, vieles von dem, was da eingeführt wird, funktioniert erstmal nicht, dann kann ich das ja auch nachvollziehen. Ja, und dem kann ich natürlich umgekehrt begegnen, indem ich sage, okay, guck mal, lass uns doch mal überlegen, was müsste denn passieren, damit es funktioniert? Ja, vielleicht auch mal Wechselwirkungen aufzeigen und sagen, ja, vielleicht hat in der Vergangenheit auch alles deshalb im ersten Jahr unter anderem nicht funktioniert, weil du immer ein Jahr lang nicht mitgemacht hast. Ja, das können ja durchaus manchmal erhellende Momente sein. Also das ist sicherlich ein Muster, das immer wieder vorgekommen ist. Und das andere, das dann im Umgang ein bisschen komplizierter ist, dass, wie soll man das nennen, dass Menschen gegen Veränderungsdruck so Gegeneskalationen machen. Ja, also dass am Anfang mal irgendwo hinkommt und sagt, oh, das ist jetzt die neue Idee. Aus dem und dem Grund wollen wir das machen. Aus dem und dem Grund glauben wir, dass es hier bei euch Sinn macht. Das bräuchten wir von euch. Und lasst uns gucken, wie wir gemeinsam dahin kommen. Da haben wir häufig so Steigerungen von Gründen, warum das nicht geht. Ja, und gerade wenn es im IT-Umfeld ist, erlebe ich es immer wieder, dass dann versucht wird, einen möglichst komplizierten, technisch klingenden Grund zu formulieren. Ja, wo man dann sagt, ah, okay, alles fair, kann ja erstmal durchaus sein. Ja, und mitunter kann man das dann an der einen oder anderen Stelle dann aber auch verstehen und entkräften. Dann kommt häufig auch so eine zweite, wo man sagt, okay, ja, dann vielleicht geht es technisch doch, aber dann ist es unfassbar aufwendig. Ja, das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Und sagt, ja, also wenn wir das machen, ist ja dann nur noch Bürokratie. Ja, also jeden Tag ein Meeting und dann diese Regeln. Also wenn wir das machen, dann werde ich nur noch Verwaltungsarbeit machen und nichts mehr produktiv. Willst du das? Ja, und ja, kann man auch darüber reden und vielleicht ein bisschen aus dem Extrem rausziehen. Und hinten raus als letztes dann tatsächlich so, ach, es tut mir alles weh und nimmt keine Rücksicht auf mich, wo man eigentlich kaum noch was gegen sagen kann, ohne sich selber nicht irgendwie schlecht zu fühlen. Und das sind mit Sicherheit Sachen, die kommen immer wieder. Und gibt es jetzt nicht den einen Weg, damit umzugehen? Ich würde auch das erstmal so als Indikator dafür sehen, dass eben, sofern ich sie nicht sonst schon wahrgenommen habe, diese Veränderungsmüdigkeit da ist. Und dann aber auch genau, wenn ich sehe, okay, die ist da und sie äußert sich dadurch, mit den Leuten darauf einzugehen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal auf deine Einwände ein. Was müsste denn passieren, damit das alles weniger schlimm ist? Und um im Bild zu bleiben, vielleicht auch nicht die negativen Folgen hat, die du aus vergangenen Veränderungen mitgenommen hast. Ja, also wie könnte ich technische Kompliziertheit reduzieren? Ja, wie könnte ich dem einen oder anderen agilen Framework tatsächlich ja vorhandenen Bürokratieaspekt vielleicht ein bisschen runterfahren? Ja, und wie kann ich dafür sorgen, dass dir persönlich weniger wehtut? Ich komme damit zumindest mal in eine Unterhaltung rein und nehme auch so ein bisschen das Konfrontative daraus. Und allein überhaupt auf diese Sachen einzugehen und den Leuten auch zuzugestehen, eben bei der Antwort- und Lösungsformulierung mitzuwirken. Auch das kann ja schon extrem in die Richtung wirken, dass das danach alles auf einmal besser funktioniert und die Veränderungsmüdigkeit zurückgeht.
Ja. Jetzt habe ich mich noch gefragt, wo wir ja bei dem Thema Müdigkeit sind, ne? Würde nicht auch einfach schlafen helfen? Also würde auch einfach mal so eine Change-Pause helfen?
Ja, also das kann sein und manchmal passiert das ja auch. Ja, also es gibt ja auch Unternehmen, die so in Intervallen Veränderungen machen. Es gibt dann so böse Kommentare, die sagen, ja, in der Branche wechselt alle 5 Jahre immer der Vorstand, also gibt es alle 5 Jahre ein großes Veränderungsprogramm und dazwischen immer eine Phase von 3 Jahren Ruhe. Das hat andere Auswirkungen, ja, und kann durchaus dazu führen, dass diese Phasen der Veränderung dann auch besser akzeptiert werden. Jetzt eine Regel draus zu machen, kann natürlich auch schwierig sein, weil jetzt nehmen wir ein ganz anderes Beispiel, irgendein, sagen wir es mal, Startup-artiges Umfeld, wo ich eigentlich eher Product Discovery machen muss, mich auf ständig neue Kundenwünsche, Kundengruppen und wenn mein eigenes Unternehmen dann wächst, auch ständig sich neu gestaltende innere Prozesse einstellen muss. Dann zu sagen, jetzt mache ich mal Stopp, da werde ich im schlimmsten Fall ja vom Markt abgehängt. Ja, und dann aber auch sagen zu können, okay, was ist denn jetzt in welcher Konstellation hier der Fall? Und an welcher Stelle können wir eben problemlos auch mal sagen, wir machen mal Pause? Und an welcher Stelle geht es eher nicht? Das ist dann ja auch Teil der Kunst, wenn man so möchte. Mir ist vielleicht noch selbstkritisch etwas eingefallen, anhängend auf das, was wir vorhin hatten. Was sollte man in Zukunft anders machen, wenn man mal seine Vergangenheit Revue passieren lässt? Etwas, was ich an dem einen oder anderen Change Manager, Agile Coach oder Scrum Master und vielleicht auch an mir wahrgenommen habe, ist ja eine Begeisterung für neue Methoden. Ja, also irgendwo wird das neue Framework, die neue Praktik, was auch immer entwickelt. Es gibt nicht mehr nur Pair-Programming, es gibt Mob-Programming oder was auch immer. Dann den Drang, das immer direkt in sein eigenes Team reinzutragen oder in seine eigene Einheit zu sagen, guck mal, was ich Neues gefunden habe, lass uns sofort alle ausprobieren. Ist fast immer extrem gut gemeint, ist aber auch etwas, wo ich bei ein bisschen Reflexion glaube, schon immer wieder auch dann Veränderungsmüdigkeit erkannt und erzeugt zu haben. Und definitiv etwas, wo man sich auch selber hinterfragen muss, okay, dich selber gerade mit der neuesten Methode auszuleben, ist das das, was auch gerade allen anderen nützt? Oder schießt du da nicht vielleicht, ohne es zu wissen, ein kleines bisschen über das Ziel raus und bewirkst das Gegenteil dessen, was du eigentlich möchtest? Das kann sicher auch ein nicht unwesentlicher Aspekt sein.
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ja, genau. Ja, und das kann man ja auch immer an sich selber beobachten wollen. Ja? Also ganz viele Leute benutzen diesen Spruch ja in Interaktion mit anderen. Ja, aber wie viele wenden ihn regelmäßig kritisch auf sich selbst an?
Schöner Impuls zur Selbstreflexion. Ich finde, wir haben es doch irgendwo gerade so in Richtung, na, also was ist es überhaupt, ne? Den Kreis geschlossen und mal selber reinzuhorchen, was ist überhaupt der Sinn und Zweck und das, wofür wir diesen ganzen Change eigentlich machen, ne? Also das, was wir am Anfang hatten, es muss erklärbar sein und irgendwie, um die Veränderungsmüdigkeit auch vorzubeugen, den Sinn und Zweck der Veränderung gut erklären zu können. Das auch mal als Selbstreflexion zu nutzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt die neueste Methode hier mit reinbringen will, wozu will ich das eigentlich gerade machen? Finde ich einen schönen Kreis, den wir gerade geschlossen haben.
Hervorragend.
Sehr gut, dann würde ich gerne wieder meine Abschlussfrage stellen.
Ich bin gespannt.
Felix, wofür bist du heute dankbar?
Tatsächlich eine gute Frage. So ein bisschen, ja, ich glaube, ich bin dankbar dafür, dass ich heute anderen Leuten helfen konnte. Ich habe in zwei sehr, sehr unterschiedlichen beruflichen Aspekten heute das Feedback bekommen, dass andere Leute von meiner Arbeit profitiert haben. Und das ist etwas, was mich persönlich wirklich extrem gefreut hat und mir dann auch gezeigt hat, dass ich durchaus in einem sehr privilegierten Beruf unterwegs bin, weil so viele Berufe, in denen man dieses Feedback bekommt, gibt es dann auch wieder nicht. Und von daher ist das so die Dankbarkeit, die ich glaube, heute Abend mit ins Bett nehmen werde.
Danke. Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin dankbar dafür, zum einen, dass ich die Chance hatte, mit dir über das Thema hier sprechen zu können. Also die Zeit, die du dir genommen hast für uns, in den Podcast zu kommen und uns unsere ganzen Fragen zu beantworten, die wir haben, und sich auch ein Stück weit darüber kennenlernen zu dürfen. Dafür bin ich dankbar. Suse, wofür bist du dankbar?
Ich bin sehr dankbar, Felix, dafür, dass du mich in eine Selbstreflexion auch gebracht hast und ich als Veränderungsmanager, sage ich mal, auch wieder dahin geführt hast, wo es mir selber so ging. Und da bin ich sehr dankbar für, weil tatsächlich kennt jeder Situationen, wo er gesagt hat, jetzt reicht es aber auch mal oder change mich am ABC. Das kennt tatsächlich ja jeder. Und ich finde es gut, dass ich diese Selbstreflexion wieder haben durfte und eine Sensibilität entwickeln und mal anhalten durfte und mal auf mich selber gucken durfte und darf. Vielen Dank dafür, Felix, und natürlich für deine Zeit.
Ja, danke für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Ist ja auch auf jeden Fall ein großer Teil davon.
Wenn du gerne unseren Podcast hörst und uns helfen möchtest, unseren Podcast noch mehr gleichgesinnten Menschen zugänglich zu machen, dann freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts von dir. Wir sind dir auch sehr dankbar, wenn du unseren Podcast interessierten Kolleginnen weiterempfiehlst. Danke dir, dass du unseren Podcast hörst und uns unterstützt. Beim nächsten Mal haben wir Lisanne Stehlig bei uns zu Gast. Wir sprechen mit ihr über die Bedeutung einer Vision fürs Team. Lisanne erzählt uns dazu von ihren Erfahrungen in ihrer Rolle als Scrum Master, welchen Herausforderungen sie dabei begegnet und wie sie damit umgeht. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.